Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Das Buch, über das wir jetzt sprechen, das beginnt mit einer Hinrichtung. Das ist eine Hinrichtung, die wird gefeiert wie ein Volksfest. Das ist am 4. Februar 1738 in Stuttgart. Das ist der ehemalige geheime Finanzrat Josef Süßkind Oppenheimer. Der wird von allen nur noch Jud Süß genannt. Und man hat ihm nach einem 11-monatigen Schauprozess einen Galgen gebaut. Das ist der höchste im ganzen Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. 12 Meter hoch, 49 Leitersprossen, die führen nach da oben. Und man wird dann Oppenheimer hochzerren, man wird ihn oben erdrosseln und man wird den Leichnam dort oben baumeln lassen, 6 Jahre lang in einem Käfig. Von diesem Justizmord also erzählt das Buch, über das wir jetzt sprechen, und geschrieben hat das die Gerichtsreporterin Rachel Erdmann. Schön, dass Sie da sind, Frau Erdmann.
Vielen Dank, Herr Rapanzel, für die Einladung.
Sie sind ja eigentlich Gerichtsreporterin im Hier und Heute. Was hat Sie denn an diesem, ich sag mal, alten Fall interessiert?
Das schreibe ich im Nachwort. Es ist ein spitzer Stein in meinem Schuh gewesen. Ich habe sehr früh sämtliche Romane von Feuchtwanger gelesen, mit 12, 13 oder so etwas. Und dieser Roman Jud Süß, der 1925 ja ein Weltbestseller war, in über 30 Sprachen übersetzt, da hatte ich ein Störgefühl die ganze Zeit. Und es ist im Nachklapp betrachtet auch sehr merkwürdig, dass ausgerechnet ein jüdischer Schriftsteller ein Bild etabliert, was ja bis heute fortbesteht, eine Symbolfigur des Antisemitismus. Er lässt seine Romanfigur zum sterbenden Herzog sagen: Du warst nichts als ein kleiner, gewalttätiger Zufallsherrscher und ich habe dich tanzen lassen. Also da haben wir dieses Bild. Und dann habe ich ja relativ spät angefangen zu schreiben, bin Gerichtsreporterin geworden, was ich wirklich mit Leib und Seele bin, und habe erfahren, dass es über diesen historischen Prozess Akten gibt. 8 Meter Regalakten im Hauptstadtstaatsarchiv in Stuttgart. Und dann habe ich gedacht, okay, dann schauen wir uns doch mal die Sache an. Was ist denn da wirklich passiert und was lässt sich tatsächlich aus den Akten lesen?
Und das ist eine Menge, was Sie da gefunden haben. Um diesen Prozess und den Justizmord zu verstehen, müssen wir uns, glaube ich, erstmal 2 zentrale Figuren beschreiben. Also einmal Oppenheimer selbst, ein stolzer, erfolgreicher Mann, der hat sich wirklich nicht viel sagen lassen. Und Karl Alexander, der Herzog, eigentlich ursprünglich so ein Klammeradliger, der eher zufällig Herzog in Württemberg geworden ist. Was hat denn diese beiden miteinander verbunden?
Ich glaube, ihre Chuzpe, wenn man so sagen will, dieses Hinwegsetzen über irgendwelche Konventionen und auch das Hinwegsetzen über Gegebenheiten. Nichts muss so bleiben, wie es ist. Bei Oppenheimer kommt etwas ganz Erstaunliches hinzu. Er ist eine ungemein faszinierende Figur, denn wir bewegen uns in einer Zeit, in der es ganz strenge Restriktionen für die jüdische Bevölkerung gab. Das Faszinierende an ihm beschreibt schon alleine den Umstand, dass er sich seinen dritten Wohn- und Geschäftssitz in Frankfurt am Main nimmt, in der Friedberger Gasse, außerhalb der Judengasse. Das Ghetto wird in Frankfurt noch bis 1806 bestehen. Er setzt sich über die Kleidervorschriften, er setzt sich über die Bestimmungen des Magistrats, dass die Juden nur in der Judengasse zu leben haben, einfach hinweg und kommt erstaunlicherweise damit durch.
Und dieser wirklich bewundernswert selbstbewusste Mann, der wird jetzt also zum Berater und Finanzmann dieses neuen Herzogs, der aber in Württemberg selber auch Außenseiter ist. Aber es fängt schon damit an, er ist Katholik.
Ja, die ganze Sache ist von vornherein, also im Nachklapp betrachtet, ist es vollkommen klar, dass das zu einer Katastrophe führen wird. Karl Alexander ist ein polternder Feldherr, kommt mehr oder weniger durch Zufall in diese Thronfolge, in diesem rückständigen Agrarland, was Württemberg damals noch ist, und ist, wie Sie sagen, nicht nur einfach Katholik und als Mann des Kaisers in diesem pietistischen Württemberg sowieso von Anfang an mit Argwohn begutachtet worden.
Er will auch noch Steuern einführen, Privilegien und Pfründe abschaffen.
Ja, er will ein absolutistisches Regime dort einführen. Das ist seine Vorstellung vom Regieren. Denn in Württemberg regiert der Herrscher nicht wirklich. Es regiert die Ehrbarkeit, die, wie Selma Stern schrieb, die Prälaten, die Juristen, die Kleinbürger haben dort das Sagen. Und es gibt sofort Konflikte, denn all das, was Karl Alexander vorschwebt, in diesem Staat zu machen, ist gegen die Verfassung. Es sind Angriffe auf den Tübinger Vertrag. Das heißt, diese wirtschaftspolitischen Vorhaben sind von vornherein zum Scheitern verurteilt und provozieren von vornherein den Widerstand der Ehrbarkeit.
Beide müssen also regelrecht verhasst gewesen sein. Das geht dann noch halbwegs gut, solange der Herzog am Leben ist. Der stirbt dann aber sehr plötzlich beim Karnevalfeiern am 12. März 1737. An einem Steckfluss, hat man damals gesagt, ein Lungenödem ist das, glaube ich, heute. Also er erstickt sehr schnell und sehr blutig. Und Oppenheimer wird gerade mal 329 Tage nur noch leben. Mhm. Wie passiert das?
Oppenheimer eilt, dieser Karneval, von dem Sie sprechen, der ist in Ludwigsburg. Er eilt nach Stuttgart, um Maria Augusta, die Gattin vom Tod Karl Alexanders, zu informieren und wird sofort festgesetzt von der Stadtwache. Zuerst in seinem Haus und dann nach Hohenneuffen in die Festung und wird angeklagt des Landesverrates und weitere Dinge. Die Anklage, die brauchen irgendwie 2 Monate, bis sie eine Anklage formuliert haben. Er ist die ganze Zeit davon überzeugt, dass sich das alles in Luft auflösen wird oder er zumindest mit der Zahlung einer bestimmten Summe sich davon machen wird.
Man kann ihm ja auch tatsächlich nicht wirklich was nachweisen. Es geht da um angebliche Münzfälschung, um Monopole. Irgendwann erfindet man sogar eine Beleidigung des Schwabentums.
Die Beleidigung des Schwabentums ist natürlich besonders schön.
Das zeigt ja aber, wie hanebüchen dieser Prozess gegen ihn geführt wurde, oder?
Na, sagen wir so, die Anklage ist per se erstmal kein Skandal. Denn all diese Reformen, die dort versucht worden sind, binnen kürzester Zeit übers Knie zu brechen, sind eben tatsächlich ein Angriff auf die Verfassung. Oppenheimer ist ja auch nicht der Einzige, der angeklagt wird. Die verantwortlichen Minister und Beamten werden auch unter Anklage gestellt. Die kommen natürlich alle glimpflich davon. Also das geht im Prinzip erstmal meiner Meinung nach in Ordnung. Es ist nur, im Fall von Oppenheimer sieht man anhand der Fakten, dass das Todesurteil von vornherein feststand. Denn die Anklage ist noch nicht fertig geschrieben. Der Prozess hat noch gar nicht begonnen. Der ist ja nicht nur schon in Haft, sondern es beginnt auch die Versteigerung seines Hausrats. Es ist also vollkommen klar, dieser Mann wird nicht nach Hause zurückkehren.
Und blutet er da ausschließlich für die versuchten Reformen? Weil es fällt ja auch auf, dass selbst in den offiziellen Gerichtsunterlagen oft gar nicht sein Name steht, sondern nur der Jude oder der Hebräer. Also wie antisemitisch war der Prozess auch von Beginn an?
Das sehen Sie in dem, also ich zitiere ja, glaube ich, auch ausgiebig aus den Anklageschriften und in den Protokollen, das ist von vornherein mit einem ungemeinen Furor ein Antisemitismus. Und man hat eben auch große Probleme gehabt, gewichtige Anklagepunkte beweisen zu können. Also zum Beispiel, was Sie vorhin erwähnt haben, der Vorwurf der Münzfälschung hätte Ihnen tatsächlich den Kopf kosten können. Nun sitzt da jemand in der Inquisitionskommission, der war der Direktor der Rentenkasse, der ist mehrmals, und zwar lustigerweise auf Oppenheimers ausdrückliche Aufforderung, weil er es sauber gestaltet haben wollte, zu ihm gekommen und hat die Bilanzen geprüft und hat sich das alles angeschaut. Es bleibt nichts dran an diesen Vorwürfen. Oppenheimer hat für jede Unternehmung, jeden Vorschlag, den er gebracht hat, einen Auftrag sich besorgt vom Herzog, hat das alles schriftlich dokumentiert. Er bittet dann, also er ist relativ schnell ausgebrannt, auch psychisch ausgebrannt von diesen permanenten Anfeindungen dort in diesem, das muss man eben auch noch sagen, Württemberg ist ein judenfreies Land.
So hieß das.
Ja, Eberhard von Barth hat Ende des 16. Jahrhunderts verfügt, dass die Juden aus Württemberg zu vertreiben sind. Es gibt eine Handvoll Hofjuden, die dort siedeln dürfen. Das sind 1720, sind es ganze 7 Personen, die dort geduldet werden in dem Land. Sodass der Oppenheimer, der jetzt dann eben auch nicht im schwarzen Ghetto gewandt, sondern à la mode, Mensch des Barocks da auftritt und übrigens, glaube ich, eine ziemlich große Klappe gehabt hat, stößt auf Argwohn und man findet ihn nicht so sehr sonderlich sympathisch, und zwar von christlicher und jüdischer Seite. Die Leute sind überfordert mit diesem Freigeist, der behauptet, ich bestimme mein Leben. Ich suche mir den Platz selbst.
Er war mit dieser Art zu leben ja eigentlich seiner Zeit ein paar Jahrhunderte voraus. Wie ist er denn selber? Wie hat er diesen Prozess durchgestanden als so ein stolzer, freidenkender Mensch, konfrontiert mit offenkundig erfundenen Vorwürfen?
Das ist ganz faszinierend zu betrachten. Ich habe immer, wenn ich gefragt worden bin als Gerichtsreporterin, was ist so spannend an Gerichtsverfahren, gesagt, was einen Menschen ausmacht, zeigt sich, wenn er in Extremsituationen kommt. Und es ist völlig faszinierend, wie dieser Mensch, irgendwann landet er ja in der Festung Hohenasperg, fürchterliche Bedingungen im Kerker. Er wird auch in jeder Hinsicht drangsaliert. Nun gehört die Folter im inquisitorischen Recht sowieso dazu, um die Wahrheit zu erzwingen. Aber er lässt sich einfach nicht beugen. Wir haben jemanden, der in relativ kurzer Zeit körperlich vollkommen ruiniert. Als er dann auf den Galgen geführt wird, besteht er nur noch aus Haut und Knochen.
Aber er wehrt sich immer noch.
Aber er macht keine Konzession. Also die Hinrichtung ist, wie Sie sagten, am 4. Februar. Er ist seit September, glaube ich, spätestens lang geschlossen. Das heißt, die rechte Hand an den rechten Fuß in dieser kalten Zelle. Und ich habe den Hohen Asberg besucht. Das ist nicht gemütlich dort gewesen. Er ist oft in Hungerstreik, auch gegen seine Haftbedingungen und gegen diesen Prozess. Aber er lässt sich, bis ihm das Todesurteil verkündet wird und darüber hinaus, bis auf den Galgen geführt wird, er lässt sich nicht beugen, schickt die Priester weg, er soll ja auch noch zum wahren Glauben
getauft werden.
Ja, selbstverständlich. Und das ist wahnsinnig bewundernswert.
Und er wehrt sich wirklich noch, während er diese Stufen zum Galgen hochgeführt wird. Ich habe vorhin schon kurz skizziert, dieses Spektakel, das da aufgeführt wird. Was war das für ein Tag in Stuttgart?
In Stuttgart selber war quasi die Stadt geschlossen. Die Juden durften sowieso nicht das Haus verlassen. Man hatte Tribünen errichtet und es war wirklich ein Volksfest. Also das Geschäft sollten machen jetzt die Budenbesitzer zu dieser Hinrichtung. Es ist ein Riesenspektakel gewesen, wie man ihn da aus der Stadt, aus dem armen Sünderstübchen hinaus geführt hat zum Galgenberg. Das ist da, wo jetzt die Hochhäuser von der 50er Jahre Nordbahnhofsiedlung stehen. Und ungemein viel Soldaten patrouillierten in der Stadt, damit alles ruhig bleibt. Ich glaube, es sind 1200 Mann alleine um diesen Galgen herum, um die Sicherheit zu garantieren. Es gibt Verfügungen von dem Interimsherzog Karl Alexander, der das Todesurteil unterschrieben hat, dass man also sollte sich auf den letzten Metern am Galgen noch bekennen zum Christentum, Vorkehrungen. Wenn er sich zum Protestantismus bekennen würde, wie soll das eben vor Publikum ganz groß, eine ganz große Nummer werden? Wenn er jetzt sagt, okay, zum Christentum bekehre ich mich noch, aber nur zum Katholizismus, dann bitte in der kleinen Gartenlaube, damit das nicht so viele Leute mitbekommen. Also es ist akribisch vorbereitet worden und wir haben akribische Berichte darüber vom Stadtvogt, welche Bewunderung auch die ausländischen Besucher ausgesprochen haben, dass das so perfekt organisiert gelaufen ist und ohne Zwischenfälle. Und der Oppenheimer wird auf diesen Galgen geführt von dem Henker und drei seiner Helfer. Dieses Gerippe, was er nur mehr ist. Und er wehrt sich mit all seiner Kraft und ruft die ganze Zeit Schma Israel, das Glaubensbekenntnis der Juden. Und auch das hatte der Interimsherzog vorsorglich verfügt. Sollte der sich immer noch so stur und bockig zeigen bis in den Tod hinein, sollte ein Trommelwirbel seine Rufe übertönen.
Ein Justizmord, ein Scheinprozess, die Akten sind dann ja auch sofort unter Verschluss gekommen, fast für 200 Jahre. Die sind erst in Weimar freigegeben worden, 1918. War man sich damals schon des Ganzen bewusst und wollte das antisemitische Lügenmärchen nicht stören?
Ich glaube schon. Man könnte jetzt natürlich lapidar sagen, wen interessieren schon Fakten, wenn es um Juden geht. Das ist damals, dieses Bild ist erschaffen worden, dieses Bild dieses Landesaussaugers ist ja zur Zeit des Prozesses schon kreiert worden und das findet ja Wiedergänger im Heute. Und interessant ist ja, dass sich eigentlich niemand für die Akten interessiert hat. Die Leute, die sich vertieft haben in die wahre Geschichte, die kann man im Prinzip an der Hand abzählen. Sehr, sehr interessant. Also dieser Mythos hat damals schon begonnen zu leben und wir begegnen ihm immer wieder. Der heimliche Herrscher des hinter den Kulissen, der Jude.
Umso mehr hat mich beeindruckt, wie engmaschig sie das alles rekonstruieren konnten. Sie haben vorhin schon gesagt, fast 8 Meter Akten sind das. Das Buch ist wirklich sehr anschaulich, was auch an so einer Fülle von Zitaten und Belegen und Quellen liegt. Protokolle, Briefe, tagebuchartige Notizen. Waren Sie selbst überrascht, was Sie alles finden konnten?
Ja, das muss man schon sagen, weil ich habe versucht, ganz nüchtern an die Geschichte ranzugehen. Mir gedacht, du bist Gerichtsreporterin, es gibt die Akten, studier die Akten und vielleicht ist ja auch irgendwie was dran. Oder ich wollte keine Verteidigungsschrift schreiben für Oppenheimer oder so etwas. Ich wollte das so unvoreingenommen wie möglich, was natürlich in dem Fall sehr schwierig ist. Ich war ganz und gar überrascht, welcher Mensch mir da begegnet ist. Ich war beeindruckt von seiner Haltung, diesem Freigeist in einer Zeit, in der es das so nicht gab, nicht für Juden. Ja? Es fängt damit an, mit der Art und Weise, wie er sich kleidet. Es fängt damit an, dass es ihm wirklich vollkommen gleichgültig war, ob er im Juden oder im Christen zu tun hatte. Für ihn zählte, was ist das für ein Mensch und kann man dem trauen? Alles andere hat ihn nicht interessiert. Und wir sind, und deshalb ist das Buch auch ein bisschen mehr als nur diese Prozessschilderung, man muss das Panorama dieser Zeit entwerfen, um zu verstehen, wie außerordentlich ungewöhnlich dieser Mann war.
Die Gerichtsreporterin Rachel Erdmann im Deutschlandfunk Kultur. Und Rachel Erdmann hat dieses Buch geschrieben, Josef Süßkind Oppenheimer, ein Justizmord. Bei Steidle ist das erschienen für 24 Euro und ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Erdmann.
Danke Ihnen sehr.